Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist der 1. August 2018. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und für diese Webcast-Sendung, die wir wöchentlich produzieren am Mittwoch, freue ich mich auch diese Woche Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Wunderbar. Ja, ich würde gerne einsteigen mit einem, wir haben viele Themen in der Sendung, von denen man relativ sicher sein kann, dass sie wenig oder die falsche Art von Beachtung finden in den Medien. Aber das, womit ich gerne einsteigen würde, ist der Besuch des italienischen Premierministers Conte in Washington DC. Er hat sich gerade mit Trump getroffen und ich denke, es wäre für unsere Zuschauer doch durchaus sinnvoll, deine Einblicke in das zu hören, was sich da abgespielt hat, beziehungsweise was man von diesem Treffen erwarten kann. Wie wichtig ist das eigentlich für den Rest von Europa, dass der italienische Premier sich dort mit Trump getroffen hat?
Ja, ich denke mal, das ist sehr wichtig, weil zum Ärger vieler Leute haben Conte und Trump eine neue strategische Partnerschaft zwischen Washington und Rom beschlossen, wo Trump insbesondere eine Führungsrolle von Italien für die gesamte Problematik des Mittelmeerraums anerkannt hat. Man will gemeinsam daran arbeiten, Libyen zu stabilisieren. Und das ist natürlich wirklich eine sehr wichtige Sache. Also die haben praktisch gesagt, es sei eine neue Freundschaft. Und dementsprechend, also wirklich vollkommen neben der Rolle, waren die Kommentare darüber. Einige Zeitungen haben von einer neuen Achse Washington-Rom gesprochen, die sich gegen die Achse Berlin-Paris richten würde. Naja, man kann also davon ausgehen, dass das noch ein Thema wird, weil natürlich jetzt konnte der neue Freund Trumps ist in der EU und das natürlich den Zusammenhalt der EU natürlich nicht weiter befördert. Aber unsere Kollegen in Amerika von La Rouge Pack hat ein sehr großes Banner. Benvenuto Giuseppe Conti, go for Glass-Steagall. Also quasi, er soll sich für, also erstmal willkommen und dann er soll sich für Glass-Steagall einsetzen, was die Lega Nord und die Fünf-Sterne-Partei ja beide in ihrem Regierungsprogramm haben. Und Präsident Trump natürlich auch in der Vergangenheit versprochen hat, er würde Glass-Steagall durchsetzen. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung und das, denke ich mal, ist eine gute Entwicklung im Gegenzug zu dem, was in den Medien darüber geschrieben wurde.
Dann kommen wir doch gleich mal auf ein wahrscheinlich für den zukünftigen Gang vieler Entwicklungen auf der Welt viel interessantere, beziehungsweise vielleicht tragweitere Entwicklung, nämlich den letzten BRICS-Gipfel. Es ist mir vor allen Dingen eingefallen, als ich ein bisschen unsere eigenen Berichte darüber studiert habe von unseren Kollegen, die sich damit beschäftigen, dass da ist mir eingefallen, dass es ein Interview gab, ich weiß nicht mehr genau wann, vielleicht vor ein oder zwei Jahren, mit einem Akademiker in Südafrika, der eben sagte, in etwa über die BRICS-Staaten, dass diese Länder durchaus sich sehr bewusst darüber seien, dass viele der bisherigen dominanten Formate von internationalen Organisationen eben nicht so wahnsinnig vorteilhaft waren für einen großen Rest der Welt. Und dass sie also hier durchaus sehr bewusst nicht ein Gegenentwurf, aber sie wollten bewusst Dinge besser machen, die eben vorher, ob das bei der UN oder bei anderen Organisationen, da gab es immer wieder Dinge, die nicht gut funktioniert haben. Und ich finde es deswegen einfach sehr spannend und auch gleichzeitig bedauernswert, dass man darüber so wenig erfährt hier. Was weißt du oder was kannst du uns sagen über das, was sich da zugetragen hat? Was diskutieren diese Länder momentan und hält diese sehr positive Entwicklungsdynamik, die wir in den vergangenen Jahren immer sehr betont haben hier, hält die nach wie vor?
Ja, also wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, aber in der Zwischenzeit habe ich noch sehr viel mehr darüber erfahren. Und zwar war das nicht nur BRICS plus, also quasi die BRICS-Staaten plus wichtige Entwicklungsländer, sondern dieses Mal haben diese Staaten etwas konsolidiert, was Global South genannt wird, also der globale Süden. Und da waren also alle wichtigen oder die meisten der wichtigsten Organisationen der Entwicklungsländer zugegen und haben an diesem Gipfel auch teilgenommen. Also zum Beispiel die Gruppe der 77, die Mercosur, das ist dieser lateinamerikanische Zusammenschluss von Industriestaaten dort, dann die Organisation islamischer Staaten, dann viele regionale Organisationen, die AU natürlich, die Afrikanische Union. Das heißt, es war praktisch wirklich die Entwicklungsländer mehr oder weniger vollkommen repräsentiert. Und die haben also wirklich da beschlossen, die Zusammenarbeit zu verstärken. Xi Jinping hat eine fantastische Rede gehalten, wo er gesagt hat, dass Wissenschaft und Technologie eine unerschöpfliche Quelle für den Fortschritt der Menschheit darstellen. Und Putin hat also auch eine fantastische Rede gehalten, wo er gesagt hat, Russland wird helfen, das Licht anzuzünden in Afrika, weil ja immer noch 600 Millionen Menschen in Afrika ohne Elektrizität sind, hat sich Russland eben verpflichtet, mit Öl, Gas, aber vor allen Dingen den Ausbau der Kernenergie, diesen Zustand zu überwinden. Und man kann also jetzt schon absehen, dass sehr bald in Afrika jeder Staat Kernkraftwerke haben wird. Dann hat die Afrikanische Entwicklungsbank gerade bekannt gegeben, dass sie umfangreiche Kredite zur Verfügung stellen wird für den Bau von modernsten, umweltfreundlichen Kohlekraftwerken. Und während gleichzeitig in Deutschland die Kohlekommission angekündigt hat, dass sie also ganz aus der Kohle aussteigen wollen. Und wenn das noch nicht ausreicht, um das Klima zu retten, dass dann eine Verkehrskommission gegründet würde, die eben dann überlegt, wie man den Verkehr reduziert und eventuell, naja, das wäre die Konsequenz, dann ganz aufhört. Das ist so ein Wahnsinn. Also man hat praktisch einen riesen Gegensatz. Die Länder, die mit den BRICS zusammenarbeiten, die Entwicklungsländer, sind in einer Aufbruchstimmung. Es gab zwischen Modi und Xi Jinping Vereinbarungen, dass Indien und China gemeinsam sich bei afrikanischen Entwicklungsprojekten engagieren wollen. Das gleiche zwischen Abe und Xi Jinping, also China und Japan. Das heißt, in beiden Fällen bisher oder früher verfeindete Staaten, die sich jetzt eben für eine gemeinsame Mission der Industrialisierung von Afrika gemeinsam darum eben kümmern. Und das ist ein ganz anderer Geist als diese absolute Gehirnwäsche, die wir in den Medien in Deutschland jeden Tag zu hören bekommen, wo also im Grunde absolut absurde Sachen jeden Tag gesagt werden. Und also im Augenblick ist es wirklich, es gibt keinen größeren Gegensatz als diese Dynamik der neuen Seidenstraße, die also jetzt vor allen Dingen den afrikanischen Kontinent erfasst hat, aber auch Lateinamerika, und dem absoluten Trübsal der deutschen Politik. Und das müssen wir wirklich ändern. Und deshalb bitte ich Sie, also die Zuschauer, dass Sie wirklich helfen, diese Sendung bekannter zu machen in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis, dass Sie mit uns zusammenarbeiten an der Bekanntmachung der Alternative der neuen Seidenstraße. Weil das ist wirklich, also wenn wir das nicht ändern, dann fährt unser Land vollkommen an die Wand.
Nun, einer der Punkte, der dem natürlich im Wege steht, ist die massive Propaganda, die gemacht wird. Die gibt es natürlich in jedem Bereich, aber spezifisch gegen das Entwicklungsmodell, das von China vorangetrieben wird in der Welt, wo sich eben China mit anderen Ländern auch einigt auf eine Win-Win-Kooperation. Und das ist mir in den letzten Jahren natürlich sehr oft auch selber über den Weg gelaufen. Das wird sicherlich auch anderen Leuten so gehen, dass man hier eigentlich nur einen Kopf schütteln muss, warum, tja, oder wie die deutsche Führung, die Bundesregierung, aber durchaus auch auf Länderebene einige Regierungen das hinkriegen, sich da so vollkommen querzustellen. Ich frage mal so, da das ein Thema bleibt, was uns begegnet, wie gehst du gegenwärtig damit um? Was kann man eigentlich tun, um dieser Propaganda, die gegen China gemacht wird, die den Leuten ja Angst einjagt, dazu ist sie da, wie kann man dem eigentlich effektiv begegnen?
Ja, ich habe das schon oft gesagt und kann das nur wiederholen. Man soll nicht auf die Medien, die Fake-News-Medien da achten, sondern man soll sich selber ein Bild verschaffen. Also jeder kann die Reden von Xi Jinping, von Putin, von Modi sich selber anschauen. Und auch es gibt ja immerhin Webseiten, die die meisten Leute sind in der Lage, Englisch zu lesen. Man kann die Webseiten der afrikanischen Staaten zum Beispiel mal angucken, Ghana oder Äthiopien. Und man wird also feststellen, dass das also eine vollkommen andere Realität ist. Wir sitzen hier unter einer Käseglocke, die einen wirklich an George Orwell erinnert, wo also wirklich fast alles genau das Gegenteil ist von dem, wie es dargestellt wird. Und wenn man sich mit China beschäftigt, also es ist einfach eine Tatsache, dass die ganzen Horror-Stories, dass China eine neue Weltdominanz anstreben würde, oder das ist vollkommener Unsinn, sondern China will eine Win-Win-Kooperation, das heißt zum gegenseitigen Vorteil. Und alle Staaten, die mit China kooperieren, bestätigen das. Und also ich kann nur sagen, es wäre wirklich eine Tragödie, wenn diese Propaganda Erfolg hätte. Und ich meine, die deutsche Regierung hat ja jetzt gerade den Versuch einer Investition seitens China in einem deutschen Maschinenbauunternehmen blockiert. Das ist natürlich wirklich vollkommener Unsinn, weil wenn man sich mal anguckt, wie viel amerikanische und britische Hedgefonds wurde erlaubt, dass die hier unsere alles vom Wohnungsbau bis zu Firmen geschluckt haben, also richtige Heuschrecken, die dann die Arbeitsplätze vernichtet haben, die Filetstücke verkauft haben, den Rest platt gemacht. Da wurde kein Wort gesagt, während im Grunde die chinesischen Investitionen in Deutschland hat man eine Umfrage gemacht und alle haben bestätigt, es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen, die Löhne wurden erhöht. Also es ist absolut im Interesse der deutschen Arbeitsplätze, der Produktivität, solche Investitionen zu erlauben und umgekehrt im Gegenzug nicht nur in China zu investieren, sondern vor allen Dingen in Drittländern. Also wenn Japan und Indien jetzt den Vorteil sehen, gemeinsam mit China in Afrika zu investieren, dann muss man das wirklich vergleichen mit der brutalsten imperialen Kolonialpolitik, die die EU gegenüber den Flüchtlingen macht. Also, und natürlich, es kommen jetzt immer mehr Geschichten raus, dass die EU durch ihre Beteiligung an verschiedenen landwirtschaftlichen Investitionen in Afrika eher dort die Bauern verarmen hat lassen oder den Fischfang zum Beispiel vor Senegal so überfischt hat, dass jetzt dort mehr Leute hungern und natürlich mehr Flüchtlinge kommen. Und das ist wirklich eine absolut wahnsinnige Politik. Und das müssen wir dringend ändern, weil das ist ein Irrweg, das ist eine absolute unmoralische Politik. Und wenn unsere Bürger dem immer weiter zustimmen, dann kann das nur dazu führen, dass unsere ganze Kultur in Europa also gegen die Wand fährt und untergeht.
Die Panik über das, was im Grunde auf dem ganzen Finanzsystem bisher mit Ach und Krach und wirklich mit sehr, sehr vielen auch Menschenopfern erspart geblieben ist, nämlich der eigentlich, also ein ziemlich brutaler Kollaps. Diese Gefahr ist ja längst nicht weg und die Panik darüber macht sich natürlich auch bemerkbar, auch wenn man darüber hier wenig spricht. Ich würde dich gern bitten, vielleicht, weil wir gerade an der Stelle sind, das auch mit einzubauen. Du gehörst immerhin zu den Leuten, die seit langer Zeit davor gewarnt haben, zusammen mit deinem Ehemann Lyndon LaRouche, dass das Finanzsystem in der jetzigen Form, weil es eben in keiner Weise dem Fortschritt und der Entwicklung und den Menschen dient, in diesem Universum auch keinen ewigen Bestand haben kann und dass es eben zusammenbrechen wird. Wie sieht es da momentan aus? Was tut der Feind?
Naja, also wir haben gerade mit einem wichtigen institutionellen Kontakt gesprochen und er sagt, die Gefahr eines neuen Finanzkrachs ist in Deutschland überhaupt kein Thema. Die Deutschen sind völlig entspannt. Da ist nichts an Debatte, aber das ist nicht der Fall für die britische Regierung und die City of London, die also doch allmählich die Panik kriegen über die Diskussion, was passiert mit dem Finanzplatz London, wenn der Brexit stattfindet. Und ein nicht genannter Regierungsvertreter von London hat gerade gesagt, ja, also wenn es den britischen Finanzinstitutionen nicht erlaubt wird, auch nach dem Brexit ungeschränkt den Derivathandel auf dem ganzen Kontinent weiterzumachen, dann werden Tausende von Investmentfirmen bankrott gehen. Das ist keine Drohung, sagt er, ist natürlich eine, sondern es wäre halt nur eine Warnung, was auf beiden Seiten passieren könnte, wenn das der jetzige Status quo nicht aufrechterhalten wird. Da ist also absolute Panik. Und dann hat ja die Deutsche Bank jetzt ihren Derivathandel von London nach Frankfurt verlegt. Und ein gewisser Lord Alan Sugar, das ist jetzt kein Witz, der hat gesagt, also das ist jetzt das Ende, der Anfang vom Ende der City of London als Finanzplatz. Das kann natürlich wirklich so sein, weil das gesamte angloamerikanische transatlantische Finanzsystem ist eben total pleite. Und natürlich der andere große Punkt, wo also Panik ist, ist die Möglichkeit, dass es durch die weiteren Zinserhebungen in den USA durch die Federal Reserve auch zu einem Auslöser von einem Crash kommen kann. Und zwar wegen der totalen Verschuldung der Firmen, die, also wenn die Schulden teurer oder die Refinanzierung der Schulden teurer wird, dann kann das also zu einer Welle von Bankrotts führen. Und selbst Jamie Dimon hat also gewarnt, unbedingt das Quantitative Easing weiterzumachen, weil das eben sonst da zu einem Crash kommen könnte. Also wir sitzen auf einem absoluten Pulverfass und es gibt nur eine einzige Weise, wie das verhindert werden kann, und das wäre sofort Glass-Steagall, deshalb unser Banner an Conte und Trump in Washington, was im Übrigen von den italienischen Medien da weitgehend berichtet wurde. Und natürlich die vier Gesetze von LaRouche, also Nationalbank in der Tradition von KfW oder eben tatsächlich Alexander von Hamilton, dann neues Kreditsystem, ein neues Bretton Woods-System und dann natürlich gemeinsame Joint Ventures im Rahmen der neuen Seidenstraße. Also der Ausweg ist absolut klar, aber es ist auch klar, dass das gegenwärtige Establishment, wie es sich in der GroKo manifestiert, absolut da dagegen ist. Natürlich ihre Privilegien mit diesem alten System verbunden sind. Aber immerhin sind 80% der Bevölkerung in Deutschland mit der GroKo unzufrieden. Und das wird sich ja dann vielleicht irgendwann auch mal dramatisch ändern. Aber wir brauchen natürlich die Alternative in der Diskussion. Und das ist eben der Grund, warum wir diese Sendung machen und warum ich Sie wirklich bitte, dass Sie helfen, diese Ideen weiter zu verbreiten.
Gut, denn ja, es wird zwar auch manche ärgern, aber man muss es sagen, eine Alternative ist ja auch nicht eine Alternative, weil Alternative draufsteht, sondern das ist eine konzeptionelle Frage. Bevor wir nochmal zurückkommen auch auf Trump und einige der Themen, die mit China zu tun haben, ein kurzer Einschub. Im Grunde, was du eben dargestellt hast mit der Frage von Glass-Steagall, bedeutet ja im Finanzsystem aufzuräumen. Und es geht eben auch in bestimmten anderen Bereichen nicht anders, als dass man mit völligen Falschdarstellungen in gewisser Weise mit dem Etikettenschwindel erstmal aufräumt, bevor man weitergehen kann. Und einer dieser Fälle ist mit Sicherheit die Ukraine. Wir haben damals diesen hier so gefeierten Staatsstreich als genau das bezeichnet, nämlich als Staatsstreich mit der Gefahr, worauf übrigens auch der russische Präsident Putin aufmerksam gemacht hatte damals, dass Europa sich da wirklich in den eigenen Fuß schießt, wenn das Herummanövrieren und Agieren und an der Regierung teilnehmen von Nazis toleriert wird und als was anderes verkauft wird. Wir hatten ganz kurz vor der Sendung drüber gesprochen, deswegen wollte ich das kurz anschneiden. Was weißt du momentan darüber? Wie geht dieser Prozess überhaupt voran, der ja eigentlich im Gespräch zwischen Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland laufen sollte?
Ja, es gibt also eine sehr interessante Erklärung von dem russischen Außenminister Lavrov, der sagt, dass hinter verschlossenen Türen die westlichen Führungen absolut zugeben und wissen, dass Kiew von Nazis kontrolliert wird und dass sie eben nur zu feige sind, das öffentlich zuzugeben. Das ist wirklich sehr interessant, weil inzwischen ja auch auf verschiedenen Blogs und primär alternativen Webseiten, aber immerhin doch die Wahrheit über ganz viele Lügen allmählich sich verbreitet. Dazu ist zum Beispiel einerseits die Story der sogenannten Weißhelmen. Das haben wir ja schon viele Male gesagt. Also jedes Mal, wenn die Weißhelme angeblich da Beweise für syrische Regierungsschandtaten geliefert haben, haben wir darauf hingewiesen, wer die finanziert, nämlich die US-Regierung, die britische Regierung, leider glaube ich auch die deutsche Regierung. Und eigentlich kommt jetzt immer mehr heraus, die Weißhelme waren eigentlich und sind eine Geheimdienstoperation oder von Geheimdienst aufgebaute Operation mit dem Zweck, eine ganz widerwärtige und brutale Regimewechseloperation in Syrien durchzuführen. Es kommen jetzt auch immer mehr Stories heraus über die saudische Rolle beim 11. September. Und ich denke, wir sind wirklich in einer Situation, wo die Bevölkerung irgendwann mal aufwachen wird und sagt, sie sind wirklich systematisch auf den Leim geführt worden, um eine Politik zu rechtfertigen, die wirklich scheitert und die gegen die Interessen unserer Bevölkerung gerichtet ist. Aber ich denke, der Lincoln hat das auf den Punkt gebracht. Man kann alle Leute für kurze Zeit belügen, einige wenige für immer, aber nicht alle für immer. Und an den Punkt kommen wir immer mehr, weil also der Widerspruch zwischen dem, was hier in Europa passiert und dem, was gerade jetzt mit der Global South und BRICS passiert, das wird irgendwann den Leuten dämmern und das wird dann eben eine völlig neue Situation erzeugen.
Und dazu gehört auch, in diese Frage gehört auch, dass der Irrsinn in den USA, der angefangen hat, schon vor Ende der letzten Präsidentschaftswahl, dass der eben auch an ein Ende kommt. Ich hatte heute durch Zufall nochmal ein paar Sachen mehr angeschaut, die sozusagen die Präsidentschaftsdebatten vor der Wahl zwischen Trump und Clinton und den beiden Camps eben betraf. Und da wurde mehrmals Trump und die Trump-Kampagne damit zitiert, dass er sagte, wenn ich nicht gewinne, dann nur, weil es Wahlbetrug gibt. Und da gab es damals also einen unheimlichen Aufruhr von Clinton, aber auch von anderen Demokraten, die gesagt haben, um Gottes Willen, das ist ja eine Frechheit, so ein System wie die USA, das kann man nicht einfach so angreifen und das ist absolut unmöglich und zieht er aus der hohlen Luft. Und komischerweise ist aber genau das dann wahr, nachdem er gewählt worden ist. Er hat jetzt selber immer wieder gesagt, dass diese, was er als Hexenjagd bezeichnet, dass das an ein Ende kommen muss. Sieht das denn so aus, dass es tatsächlich passiert oder gibt es endlich mal Fortschritt? Ich war mal ganz blöd, hat Robert Mueller jetzt doch noch irgendwas zu liefern oder löst sich das Ganze tatsächlich in das auf, was ist nämlich heiße Luft?
Naja, es ist noch ein Riesenkampf. Also Trump hat heute einen Tweet abgesetzt, wo er sagte, der Justizminister Sessions soll diese Hexenjagd jetzt endlich beenden, dass der Mueller so viele Interessenkonflikte hätte, dass das also absolut jetzt beenden werden müsste und dass es eine Schande sei für jeden weiteren Tag, wo das vonstatten geht. Und der Kongressabgeordnete Nunes, der ja die Anhörungen da bisher geleitet hat, der hat also gesagt, dass er jetzt verlangt, dass der Trump die 20 Seiten in Bezug auf die ja, diese FISA Court, also dieses Gericht, was dann über Überwachungen entscheidet, alles, was damit zusammenhängt, müsste dringend freigegeben werden, dass die amerikanische Bevölkerung absolut schockiert wäre, wenn sie wüsste, was da drin steht. Und er hat seinerseits angekündigt, dass auch wenn der Kongress jetzt in die Sommerpause geht, dass sein Komitee absolut auf Hochtouren im August weiterarbeiten wird, Anhörungen machen wird, Befragungen unter Eid und also dass die also absolut da nicht nachlassen, da der Sache auf den Grund zu gehen. Also das ist nicht entschieden. Und wie gesagt, also es gibt jetzt zwei neue Bücher. Der eine ist von Woodward, der also gegen Trump sagt, also quasi die Ungeheuerlichkeiten da im Weißen Haus und so weiter. Dann gibt es aber ein viel interessanteres Buch von einer Richterin, die heißt irgendwie Jeanine, den zweiten Namen habe ich jetzt vergessen, über die Lügen und die Verschwörung gegen Trump. Und dieses Buch ist jetzt auf den Bestsellerlisten Nummer 1. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber das scheint wirklich sehr, sehr interessant zu sein. Also die Schlacht ist unentschieden und wie gesagt, also die Umfragewerte von Trump steigen. Die Bevölkerung ist nach wie vor, also mindestens die gute Hälfte ist nach wie vor hinter Trump. Und auch, ich glaube, 51% der Befragten wollen den zweiten Gipfel mit Putin haben. 67% sagen, dass ein besseres Verhältnis USA und Russland absolut im Interesse der USA ist. Also ich denke mal, die Medien haben es bisher nicht geschafft, die Unterstützung für Trump da schwinden zu lassen, sondern da ist offensichtlich wirklich eine gute Verfassung da. Und dass das so ist, konnte man sehen, hat also heute in der FAZ jemand einen Kommentar, ich glaube von irgendeiner Think Tank in Berlin, geschrieben, dass man davon ausgehen muss, dass diese Lage mit den Wechselwählern in Amerika so bleibt, selbst über Trump hinaus. Und das ist durchaus ein Indikator, dass die amerikanische Bevölkerung eben nicht so ist, wie die Medien das versuchen darzustellen.
Das wäre auch natürlich absolut wünschenswert. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei den USA. Es gibt vielleicht noch zwei Dinge, über die sich zu reden lohnt. Einerseits die sozusagen unter dem Schirm von LaRouche-Pack als Ideen Bewegung deines Ehemannes finden ja nach wie vor Kampagnen statt. Eine davon von einer jungen Frau, die sicherlich dem einen oder anderen hier bekannt ist, nämlich Keisha Rogers in Texas, die also sehr interessante Dinge tut. Und vielleicht können wir auch da noch kurz mit einbauen, dass ja der zukünftige, also bereits gewählt, aber noch nicht eingeführte Präsident Mexikos, Andrés Manuel López Obrador, sich ja mit eine Einladung ausgesprochen hat, sowohl an Trump zu seiner Amtseinführung zu kommen, als auch an den chinesischen Staatspräsidenten, eigentlich auch ganz interessant, oder?
Er hat vor allen Dingen einen offenen Brief geschrieben an Trump, wo er ihn einlädt, dass die USA sich bei Infrastrukturinvestitionen in Mexiko engagieren sollen als bestes Mittel, um die Migrantenkrise zu lösen. Und das ist natürlich wirklich fantastisch. Also Keisha Rogers, die sich als unabhängige Kandidatin für einen Distrikt in Texas für den Kongress bewirbt, hat also gerade eine Erklärung geschrieben, wo sie vorschlägt, dass man NAFTA, also nicht neu verhandelt, sondern ersetzt durch NABRI, North American Belt and Road Initiative, und dass im Grunde die USA sich gemeinsam mit China an der Entwicklung von nicht nur Mexiko, sondern Zentralamerika und Südamerika beteiligen soll. Und sie hat eben auch gesagt, dass das chinesische Engagement in Afrika absolut ein Modell sein kann, wie Amerika seine Armut überwinden kann. Und das ist jetzt zum Jahrestag von dem Hurricane Harvey, wo also in Texas noch ganz viele Leute keine Wohnung haben, die also ihr Haus verloren haben. Und natürlich, das alles reflektiert ja natürlich die Infrastruktur in einem katastrophalen Zustand. Und dass aber Amerika da wirklich davon lernen kann, wie man die Armut tatsächlich überwindet durch Investitionen. Und diese Kampagne hat also sehr viel Momentum im Augenblick und ist wirklich eine der Dinge, die Amerika in eine vollkommen neue Richtung bringen können. Weil es geht jetzt im Augenblick wirklich darum, die Bevölkerung aufzuklären über die Optionen, die tatsächlich existieren. Und das ist wirklich eine entscheidende Phase in der Geschichte Amerikas, weil wo Amerika hingeht, da geht die Welt hin, so viel auch gute Dinge mit der neuen Seidenstraße sind. Wenn die USA unter die Kontrolle dieses Müller-Apparates zurückfallen würden, dann könnte jeder da sich wirklich auf das Schlimmste gefasst machen. Und diese Schlacht muss also absolut entschieden werden.
Ja, und Helga, letztlich kann man ja auch davon ausgehen, dass die chinesische Führung zum Beispiel sich dieser Tatsache ja durchaus bewusst ist. Also da habe ich wenig Zweifel dran, dass die durchaus wissen, so gut es aussieht und so gut es wäre oder so gut es ist, mit den USA näher zusammenzukommen, ein gutes Verhältnis mit Trump aufzubauen, gegenseitige Investitionen und so weiter. Die sind garantiert nicht so blind anzunehmen, dass egal wo die USA hingehen, dass China da unbeschadet davonkommt. Also ich meine spezifisch, dass man sich bewusst ist darüber, wie in welchem schlimmen Zustand physisch die Infrastruktur in großen Teilen des Landes in den USA ist, zum Teil ja hier auch, aber eben auch im Finanzbereich. Daher vielleicht noch ein kurzer Blick dahin, wie geht man dort in China eigentlich damit um, dass eine im Grunde genommen diese Zeitbombe oder so ein Damoklesschwert über diesem westlichen System, vor allen Dingen durch die USA und Großbritannien, da immer noch hängt.
Ja, das ist interessant, dass sowohl Xi Jinping als auch Li Keqiang sich in den letzten Wochen, also einer Woche, mit praktisch der gesamten politischen Führung Chinas getroffen haben und darauf hingewiesen haben, dass externe Schocks absolut eintreten können und insgesamt ein generell angespanntes Umfeld existiert und dass deshalb China umso mehr sich konzentrieren muss auf die Stärkung der Realwirtschaft, der Binnenwirtschaft und vor allen Dingen Spekulation vollkommen verbietet. Und das ist wirklich eine, also die machen wirklich in gewisser Weise, machen sie sturmfest für die kommenden Stürme, die zu erwarten sind. Und das ist eine vollkommen andere Herangehensweise als etwa bei der EU oder der deutschen Regierung. Und das zeigt halt wirklich, dass sie viel verantwortungsbewusster sind als der sogenannte Westen. Ich will aber vielleicht noch einen Punkt erwähnen. Also auch wenn wir jetzt viele der bestehenden Gefahren beschrieben haben, soll das aber nicht davon ablenken, dass der Geist der neuen Seidenstraße wirklich, wirklich auf dem Vormarsch ist. Und zwar eine Entwicklung, die man wirklich auch nochmal reflektieren soll, ist, dass die Region, die in Afrika am meisten destabilisiert war, also Somalia, was so als gescheiterter Staat galt, Djibouti, Eritrea, wo viele, viele Flüchtlinge herkommen, Äthiopien, die haben jetzt ein neues Rapprochement untereinander gefunden und arbeiten also zusammen an Entwicklungsprojekten. Und das ist eben wirklich zeigt, dass man selbst die schlimmsten Regionen wirklich in ihr Gegenteil verwandeln kann. Und deshalb ist es umso schockierender und umso also ungeheuerlicher, dass nicht nur auf den Premierminister von Äthiopien ein Anschlag verübt worden ist vor etwa 4 Wochen, sondern eben auch der führende Ingenieur des Renaissance-Damms, also einem großen Damm in Äthiopien, der für Wasserkraft und andere Zwecke gebaut worden ist, der wurde auf offener Straße mitten in Addis Abeba in seinem Auto erschossen, aufgefunden. Und dann gab es also Demonstrationen von Zehntausenden von Menschen, die die Politik der Regierung unterstützt haben, die Aussöhnung mit Eritrea, die Aufklärung verlangen für diese Anschläge. Und was da natürlich wirklich in den Kopf kommt, ist die Parallelen zu der Ermordung von führenden Figuren in Deutschland, vor allen Dingen in den 70er Jahren durch die sogenannte RAF. Das ist so genannt, weil da auch eben der Geheimdienstanteil gerade bei der dritten Generation wirklich eins der unaufgeklärten Kapitel ist. Aber das waren damals Leute wie Ponto, der ganz entscheidend war für bestimmte Außenhandelsabkommen, Schleyer, Buback, Herrhausen, Rohwedder, wo also die Ermordung von diesen Schlüsselfiguren wirklich den Boden bereitet hat für die Veränderung der deutschen Politik in diese Richtung, auf den Punkt, wo wir heute angelangt sind. Und das ist eben wirklich, also da sieht man im Grunde, dass die Kräfte des alten Paradigmas, auch wenn sie nichts anzubieten haben, doch versuchen, mit den Mitteln des Empires diese Entwicklung aufzuhalten. Aber ich denke mal, dass da das cui bono ziemlich offensichtlich ist, weil wenn man überlegt, wer hat in der Vergangenheit den Bau von Dämmen verhindert, das waren eben Organisationen, die sich angeblich um die Umwelt gekümmert haben und denen aber dann irgendeine Schnecke wichtiger war als Millionen von Menschen, die durch den Mangel an Entwicklung eben kein gutes Leben hatten oder überhaupt nur ein sehr kurzes Leben Also mit anderen Worten, es ist wirklich höchste Zeit, dass man diese Sachen wieder in Ordnung bringt, dass man das Menschenbild wieder auf ein hohes Niveau stellt und dass man im Grunde daran mithilft, einen Planeten zu schaffen, der ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen ermöglicht. Und das ist eben, was BRICS, die BRICS-Staaten und die anderen Entwicklungsstaaten jetzt machen. Und ich kann also Sie nur noch mal, also Sie, unsere Zuschauer, nur noch mal wirklich, wirklich bitten, sitzen Sie nicht auf dem Zaun, also als Zaungast, gucken Sie nicht auf die Entwicklung in einer passiven Weise. Wir sind in einer der absolut entscheidendsten Perioden in der Geschichte je. Wir haben die Chance, innerhalb kurzer Zeit ein neues Paradigma zu errichten, völlig neue Beziehungen zwischen den Staaten, die basieren auf Souveränität, auf Respekt für den anderen, auf die Fokussierung, auf die beste Tradition und Kultur der anderen. Oder wir bleiben bei diesem absolut abgehalfterten westlichen Modell der Dominanz und der Arroganz. Aber der Geist ist schon aus der Flasche und das Einzige, was wir tun können, ist im Grunde Staaten wie Deutschland und andere europäische Staaten zur Kooperation mit dieser neuen Formation der BRICS und Global South zu bringen. Und da bitte ich Sie wirklich, helfen Sie mit, kontaktieren Sie uns, verbreiten Sie diese Sendung und ja, helfen Sie mit, dass die Menschheit auf einen besseren Kurs kommt.
Helga, vielen, vielen Dank. Gut, dass es geklappt hat und ich muss mich nur entschuldigen, es ist wirklich wahnsinnig heiß, deswegen macht das die ganze Sache immer ein bisschen schwieriger. Aber danke, dass du Zeit gefunden hast für uns diese Woche und ich hoffe, dass ich dich eben und unsere Zuschauer und Zuhörer in der nächsten Woche wieder hier begrüßen kann. Vielen, vielen Dank und bis dahin.
Bis dahin.